Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich.
Wer kennt es nicht? Man schaut in den Nachthimmel und sieht nur noch ein mattes Leuchten. Die Sterne scheinen zu verschwinden. Diese Lichtverschmutzung ist nicht nur ein Problem für Astronomen, sondern betrifft uns alle. Denn die Dunkelheit ist ein wichtiger Teil unseres Lebensrhythmus. Lisa Viktoria Niederberger hat sich diesem Thema intensiv gewidmet und in ihrem Kinderbuch »Helle Sterne, dunkle Nacht« und ihrem demnächst erscheinenden Essayband »Dunkelheit« sowohl Kinder als auch Erwachsene für die Bedeutung der Dunkelheit sensibilisiert. Im Gespräch mit ihr erfahren wir, warum sie sich so leidenschaftlich für dieses Thema einsetzt und warum es so wichtig wäre, die Nächte wieder dunkler zu machen.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um über dein neues Buch zu sprechen. Helle Sterne, dunkle Nacht ist ja jetzt, glaube ich, schon dein viertes Kinderbuch insgesamt. Was gefällt dir an diesem Format so gut? Was macht dir so Spaß daran, für Kinder zu schreiben?
Also was mich einerseits am Schreiben für Kinder total begeistert, ist diese Herausforderung in der Sprache, weil ich schreibe ja eigentlich Prosa und manchmal auch Sachtexte. Und das Genre, mit dem ich am wenigsten anfangen kann in der eigenen Arbeit, ist eigentlich immer Lyrik gewesen. Also in Lyrik bin ich total rumgeschlichen immer, weil diese Reduktion auf das Wesentliche und diese Verknappung und so für mich immer eigentlich unvorstellbar war, dass ich das selber kann. Weil ich bin sehr ein Schwadron, mir halt einfach gerne und ich führe alles sehr gerne sehr lang aus. Und bei Kinderbüchern ist es aber irgendwie genau diese Verkürzung, also bei den Kinderbüchern, die ich schreibe, die meistens für sehr junge LeserInnen sind und die halt Bilderbücher sind, also mit einem sehr großen Anteil von Illustrationen und eher weniger Text, ist eben genau diese Verkürzung, wie man sie aus, also wie ich sie mit Lyrik verbinde, auf einmal auch total relevant. Und das war aber eine Herausforderung, der ich mich eigentlich dann sehr gern gestellt habe und der ich mich immer nur gern stelle, weil für mich das Interessanteste ist einfach die Information oder die Erzählung oder die Spannung, die ich vermitteln will, tatsächlich runterzubrechen auf diese Knappheit, die das Genre Bilderbuch eben verlangt. Und trotzdem einerseits sehr bewissen zu vermitteln und einen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Und die Herausforderung, die mag ich total gern. Und auch sprachlich finde ich es extrem spannend, weil durch das Helle Sterne, dunkle Nacht ja ein Sachbuch ist, also ein Sachbilderbuch, das ist irgendwie von der Bezeichnung her mal ein bisschen schwierig. Aber es ist auf jeden Fall ein Text, der sehr viel Wissen vermitteln soll. Wissen, also ein Fachgebiet, das nicht mein studiertes Fachgebiet ist, sondern ein Fachgebiet Naturwissenschaften, Biologie, wo ich mir sehr viel selbst einmal arbeiten am Nächsten. Und dann natürlich dieses eigens erworbene Wissen wieder zu übertragen, nicht nur in dieser Knappheit, sondern auch in einer Sprache, die jüngeren Menschen ohne viel Vorkenntnis zum Thema verständlich ist. Das war richtig, richtig schwierig, aber auch richtig, richtig cool. Also das ist irgendwie wie, ja, das ist irgendwie so tüskerisch und ganz anders wie eine Kurzprosa oder einen Roman schreiben, wo einfach so dahin fließt und wo es mehr um, für mich mehr um Kreativität und einfach um Schreibfluss geht. Schon diese Sachtexte für Kinder, das ist mehr System und Kalkül und Überlegen und es ist einfach ein totaler interessanter neuer Aspekt des Schreibens, der für mich sehr reizvoll ist. Und Begegnungen mit den Kindern bei den Lesungen sind total cool. Ich glaube, dass man beim Schreiben für Kinder oft einfach mal auf eine andere Art und Weise witzig sein darf, über das Schreiben für Erwachsene.
Ja, du hast jetzt eh schon ziemlich viel angesprochen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das wieder eine ganz andere Auseinandersetzung mit Sprache auch ist, wenn man das dann eben so vereinfachen muss, andererseits trotzdem die Kinder auch ernst nimmt. Und du hast auch schon Wissensvermittlung angesprochen. Im aktuellen Buch, also in Helle Sterne, dunkle Nacht, geht es ja um das Thema Lichtverschmutzung. Möchtest du vielleicht kurz erklären für alle, denen das nicht so klar ist, was das ist oder was man sich darunter vorstellen kann?
Unter Lichtverschmutzung versteht man, wenn durch künstliches Licht, wie es zum Beispiel von Städten oder von Straßenlaternen oder von Gebäuden, so eine Aufhellung des Nachthimmels kommt. Und diese Aufhellung des Nachthimmels, die hat ganz viel Einfluss auf natürliche Ökosysteme, auf Tiere und auf Pflanzen und auf Menschen, auf unseren Schlaf, aber auch auf das, wie die Nacht nutzbar ist, zum Beispiel für die Astronomie, weil Lichtverschmutzung natürlich auch dazu führt, dass man weniger Sterne sehen. Und Lichtverschmutzung ist Umweltverschmutzung in einer Form, aber so wie ich das sehe, nach wie vor ein Teilaspekt von Umweltverschmutzung, der irgendwie ein bisschen das Schattendasein irgendwie führt oder der im öffentlichen Diskurs nur weit nicht so ankommen ist, wie jetzt, keine Ahnung, Luftverschmutzung oder Pestizideinsatz oder Verschlechterung von Wasserqualität etc. Also Lichtverschmutzung ist irgendwie immer so ein Nischenthema, wobei in den letzten Jahren das schon man merkt, dass irgendwie immer mehr medial besprochen wird, aber wie ich angefangen habe, dass ich mich mit dem auseinandersetzt, das war so 2020 ungefähr, da habe ich den Begriff vorher überhaupt noch nie gehört gehabt und ich bin aber schon eigentlich sehr interessiert, was eben so Umwelt- und Klimaschutzgeschichten angeht und generell das Thema wird eigentlich erst seit Ende der 80er so behandelt und ich finde es eben so spannend, weil Lichtverschmutzung so viele unterschiedliche Teilbereiche betrifft, weil man eben sagt, okay, es hat Einfluss, also es ist wohl schlecht für nachtaktive Tiere, die halt ihre nächtlichen Aktivitäten nachgehen wollen. Es ist auch viel schlecht für Tiere, die tagaktiv sind und die in der Nacht schlafen, also die Ruhephasen haben wollen. Es ist aber genauso für den Menschen ein Wahnsinn. Es betrifft uns in Bezug auf so finanzielle und Emissionsfragen, weil Licht, das in den Himmel abstrahlt, ist halt Licht, das eigentlich ineffizient genutzt wird. Das heißt, es ist dann ein wirtschaftliches Problem im Sinne von Verschwendung, ist dann aber auch verschwendete Emissionen. Ja, also es wird Lichtverschmutzung, wenn man einmal in dieses Rechercheloch irgendwie reingefallen ist, sowas bemüht zumindest, dann kommt man gar nicht mehr raus und dann merkt man, wie facettenreich und wie komplex das Thema ist. Und ja, dann steckt ihr da drinnen, eben weil es so riesig ist.
Ja. Du hast ja auch jetzt angesprochen, dass das auch für Menschen relevant ist, vor allem im Hinblick auf Klima, auf Energieeffizienz. Aber abgesehen davon hat es ja jetzt für die Menschen nicht so große Auswirkungen, würde ich sagen, wie für viele Tiere. Könnte das vielleicht ein Grund sein, warum das noch ein bisschen so ein Nischendasein ist, weil die schlechte Luft irgendwie merkt man schneller als die Auswirkungen von Lichtverschmutzung.
Lichtverschmutzung hat sehr wohl Auswirkungen auf den Menschen. Also das weiß man einfach aus Studien, dass Menschen, die in der Nacht künstlichem Licht ausgesetzt sind, entweder durch Nachtarbeit oder weil sie eben beleuchteten Zimmern schlafen, dass das sehr wohl einen Unterschied macht in Bezug auf Schlafqualität und das Risiko für diverse Krankheiten erhöht, also so, dass es uns gar nicht betrifft, das nicht. Und das immer steigende Licht führt natürlich dazu, dass wir die Nächte immer anders nutzen und dass wir Nächte immer mehr nutzen und die Fähigkeit jetzt überhaupt durch dieses Übermaß an künstlichem Licht die Nacht künstlich in den Tag zu ziehen, führt natürlich zu Steigen von Nachtarbeit und so. Also das hat sehr wohl eine menschliche Komponente. Ich glaube, es führt deswegen ein Nischendasein nach wie vor, weil Licht und Beleuchtung für uns ja total positiv konnotierte Dinge sind eigentlich. Also wir haben in der Sprache Dinge, die positiv konnotiert sind, haben irgendwas mit Licht zu tun. Uns geht ein Licht auf, wir bringen Licht ins Dunkel, Erkenntnis, Age of Enlightenment, Aufklärung und so. Und im Gegensatz dazu ist die Dunkelheit oder dunkle Nächte sind irgendwie so negativ behaftet. Wir merken das auch wieder in der Sprache. Verdunklungsgefahr, Schwarzarbeit etc. Die Nächte, die sind in Kulturgeschichte, in Mythologien, in Kunst, ganz in der Religion. Das Dunkle ist immer irgendwie der Ort der Schrecken und der Unholde, und das Licht ist automatisch irgendwie Sicherheit und Erkenntnis und das Gute. Und es klingt jetzt natürlich irgendwie total binär und total nach so einem dualistischen Weltbild irgendwie. Und natürlich sind viele Sachen von dem einerseits überholt vielleicht in der Gegenwart, aber runtergebrochen. Der Umstand, dass wir uns einfach im Licht wohler fühlen und die Angst, die Dunkelheit mit Verbrechen assoziieren oder mit Albträumen oder mit dem Tod als das ultimative Dunkle tatsächlich sogar. Das kann ich schon nachvollziehen. Und das ist auch, ich habe mir für das nächste Buch ganz viel mit Expertinnen und Experten über Lichtverschmutzung unterhalten. Und mir ist das schon irgendwie von quasi allen erzählt worden. Und auch selbst ich habe das schon erlebt. Sobald man beginnt, sich für dunklere Nächte und für Reduktion von Außenbeleuchtung zum Beispiel einzusetzen, kommt sofort das Argument, ja, quasi, wollt ihr zurück ins hintere Mittelalter? Wollt ihr, dass die Frauen sich auf der Straße fürchten müssen? Findet ihr Verbrechen gut? Also, na, natürlich, kein Mensch findet Verbrechen nur gut, aber man merkt, Licht ist total verknüpft mit subjektivem Sicherheitsempfinden. Und deswegen glaube ich, dass da total viele Menschen automatisch auf die Barrikaden gehen, wenn man halt irgendwie über Lichtreduktion spricht, obwohl gerade diese Sicherheitsaspekte auf sehr viel auf die Informationen von individuell, also von uns, beruhen.
Du hast ja schon dein nächstes Buch auch angesprochen. Da geht es ja noch einmal auch um Angst und Vorurteile gegenüber der Dunkelheit. Wie war das für dich zuerst aus der Perspektive eines Kindes oder für Kinder und dann für Erwachsene mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Hast du die zwei Projekte parallel geschrieben oder ist dann nach dem Kinderbuch noch der Wunsch entstanden, dass du da mehr dazu wissen möchtest?
Das Kinderbuch ist zuerst entstanden, aber während ich am Kinderbuch gearbeitet habe, war mir eigentlich schon klar, dass ich dieses ganze neuerworbene Wissen und auch die Dinge, die ich recherchiert habe, gerne in einer anderen Form nur weiter verwenden würde. Weil ich für Helle Sterne, Dunkle Nacht so wahnsinnig viel recherchiert. Also ich hätte einfach den 17-fachen Umfang machen können von dem Kinderbuch, aber ich recherchiere halt einfach auch wahnsinnig gern. Und es war dann schon recht interessant. Also ich habe im April 2024 ist Helle Sterne, Dunkle Nacht erschienen und ich habe den Vertrag unterschrieben für das Dunkelheitsbuch, das jetzt im Frühling erscheint. Also das ist relativ zeitgleich irgendwie passiert, die Veröffentlichung des einen. Und der Beschluss, dass ich mich mit dem Thema noch weiter auseinandersetzen werde, in einer längeren Form. Und es war dann insofern total interessant, weil ich schon quasi gewusst habe, aus der Auseinandersetzung für das Kinderbuch, quasi was die Outline oder der Rahmen oder was die zentralen Fragestellungen für Dunkelheit sein werden. Aber gleichzeitig war ich total erleichtert und es war total super, diese Restriktionen vom Kinderbuch nicht gehabt zu haben, dass ich einfach gewusst habe, okay, mein Kinderbuchmanuskript hat 15 Wörterzeiten und mein Sachbuch-Essay-Manuskript hat 200 Wörterzeiten. Und ich kann jeden Gedanken so lang ausführen, wie ich nicht. Ja. Das, was ich vorher angesprochen habe, dieses Schreibfluss, schauen, wohin der Idee und der Text die tragen. Das war einfach beim Essay wieder möglich und das habe ich sehr genossen.
In dem Essayband geht es ja mehr wirklich um das Thema Dunkelheit.
Der Essayband stellt sich in vier Kapiteln, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, die Frage, was wird passieren, wenn wir der Dunkelheit wieder mehr Raum zugestehen würden in unseren Städten, in unserem Leben, in unseren Nächten. Es gibt ein Kapitel eben für diese Sicherheitsbedenken, wo ich mal die Kulturgeschichte der künstlichen Beleuchtung anschaue und Verbindungen herstelle zu dem, wie nächtliche Mobilität sich verändert hat, was die genderspezifischen Unterschiede sind von dem, wie nächtliche Mobilität ausgelebt wird wie die Unterschiede sind, in Bezug auf so wirklich für Sicherheit zu empfinden. Es gibt ein Kapitel, das die Natur und Kultur auseinandersetzt. Also einerseits, warum eben dunklere Nächte so eine wichtige Rolle in dem Erhalt unserer Ökosysteme spielen würden. Und aber auch, was dunkle Nächte kulturell bedeuten für uns. Also was uns eigentlich mit dem Verlust des Sternenhimmels kulturell verloren geht. Was in der Sternenhimmel in Kunst, in Mythologie präsent ist. Und irgendwie auch, ja, kulturstiftend war. Der Kapitel über Schlaf und Nachtarbeit, eben wie Beleuchtung unser Schlaf- und Arbeitsverhalten verändert hat. Und es gibt ein Kapitel über den Tod, vorher schon angesprochen, dass für mich, für viele, die sich forschend mit dem Thema auseinandersetzen, die Angst vom Dunkeln im Endeffekt vergleichbar, wenn nicht sogar gleichzusetzen ist, mit Angst vom Tod als das ultimative Dunkel. Und deswegen was naheliegend, ein Kapitel über den Tod zu machen.
Du hast ja schon angesprochen, welche Reaktionen es da manchmal gibt, wenn man das andenkt, die Beleuchtung ein bisschen zu reduzieren und so weiter. Und dass jede von uns irgendwo vielleicht ja ein mulmiges Gefühl hat, wenn man irgendwie im Dunkeln spazieren geht. Wie geht's dir damit? Würdest du auch zum Beispiel in der Nacht im Wald spazieren gehen? Oder fühlst du dich wohler, wenn es beleuchtet ist ein bisschen? Oder hast du das auch ein bisschen reflektiert?
Ich habe tatsächlich ganz lang den mir vorgenommen gehabt, dass ich aus Recherchegründen für das Buch nachts in den Wald gehen werde. Dass ich sage, ich warte, bis meine Augen die vollständige Dunkeladaption erreicht haben. Und ich gehe wirklich konsequent an einem vollmonden Nacht, wo das natürliche Licht irgendwie besser ist, wo eine Kunstwicht in den Wald und lasse das auf mich wirken. Durch die Auseinandersetzung ist mir dann aber irgendwann einmal klar geworden, dass genau, wenn ich jetzt nachts im Wald herum laufe, in letzter Konsequenz ist genau das, was ich eigentlich in dem Buch dauernd kritisiere. Dass ich sage, wir Menschen, wir müssen uns jeden Naturraum irgendwie urbar machen. Wir müssen für unsere Zwecke irgendwie verfügbar machen. Und im Endeffekt wäre das genau das gewesen, was ich eigentlich kritisiere. Ich habe im Wort, dass in der Nacht nichts verloren. Wir beschränken und beschneiden natürliche Lebensräume von Tieren, überall, wo es geht. Da braucht man nicht unter dem Vorwand eines guten Textes gegen das verstoßen, was ich eigentlich selber kritisiere. In Bezug auf die Angst jetzt irgendwie so draußen in der Stadt, also ich kann das total nachvollziehen. Ich habe mich auch schon sehr oft nicht wohl gefühlt bei einem Heimweg. Ich bin auch dankbar, wenn Kreuzungen oder gefährliche Stellen auf der Straße irgendwo gut beleuchtet sind, auch aus Verkehrssicherheitsgründen. Also ich kann es schon nachvollziehen. Was ich kritisiere und was ganz viele Menschen aus der Forschung kritisieren, ist halt, dass wenn man auf Sicherheitsbedenken mit erhöhter Beleuchtung reagiert, dann ist das ja eigentlich Symptombekämpfung und keine Ursachenbekämpfung, weil wir wissen aus der Forschung, dass diese sogenannte Angstorte, also zum Beispiel irgendwie Unterführungen oder U-Bahn-Stationen oder so, dass Angstorte relativ selten tatsächlich Tatorte sind. Wir wissen aus der Femizidberichterstattung, dass bei den meisten gewaltvollen Übergriffen gegen Frauen, gegen kriminalisierte Personen, dass es meistens ein nahe Verhältnis gibt zwischen Opfern und Tätern. Uns wird eigentlich auch durch Beleuchtung und durch Maßnahmen, die dann getroffen werden, eben wie Kameraequipment und Beleuchtungen und Sicherheitspersonal und so, uns wird eigentlich suggeriert, der öffentliche Raum wäre der unsichere Ort. Wir wissen aber, dass gerade für Frauen der unsichere Ort eigentlich der private ist. Und es geht genau um diese Divergenz, irgendwie, die ich total spannend finde und mit der ich mich auseinandersetze. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Ängste von Menschen ernst nehmen, dass wir versuchen, Maßnahmen, die andere Menschen brauchen, damit wir subjektive Sicherheit schon irgendwo hoch nicht abwerten. Es geht eben auch darum, dass man mit dieser reinen Symptombekämpfung aufhört, dass man weg. Und das passiert eben auch ganz oft irgendwie von Seiten von Politikern oder so, dass man sagt, ja, wir müssen doch einfach mal besser beleuchten, wir müssen, keine Ahnung, Polizeipräsenz erhöhen und eben Kameratrappen machen. Und dann ist die Sicherheit wieder hergestellt und wir wissen halt einfach, dass das nicht stimmt.
Das war das Hydrophon. Barbara Seigel im Gespräch mit Lisa Victoria Niederberger.